Moin und herzlich willkommen zu Ich bin da mal Vater, meinem Podcast, den ich auch liebevoll als digitale Krabbelgruppe bezeichne. Schön, dass ihr da seid. Schnappt euch eure Dinkelwaffeln und Quetschis und ich wünsche euch viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu Ich bin da mal Vater, dem Papa-Podcast. Heute mal wieder mit der lieben Julia. Hallo Julia.
Hallöchen, einen wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen. Wir sitzen hier bei Julia im Wohnzimmer und genießen die Aussicht. Also mal gucken, was noch so kommt. Wir haben schon was festgestellt, vielleicht.
Kleine Überraschung.
Julia, für die, die Julia nicht kennen, Julia ist Beraterin für hochsensible Personen unter www.wunderkind-karlsruhe.de könnt ihr euch informieren, was sie so macht. Sie hat einen eigenen Podcast. Ja. Sie schreibt Bücher, sie ist als Beraterin unterwegs und hat eine Menge zu tun in ihrem Leben. Ja. Und zu deiner Ausbildung will ich noch kurz was sagen. Also du bist Erzieherin, Bachblütenberaterin, systemische Beraterin, Sozialpädagogin, Traumatherapeutin.
Ja, frisch abgeschlossen.
Habe ich alles?
Ja.
Okay. Und also du bist auf dem, und das darf man nicht vergessen, selbst hochsensibel.
Genau, der Ursprung dessen allen, warum es meine Praxis überhaupt gibt.
Ja, und Julia ist verheiratet und das Thema heute, deswegen sind wir hier heute, denn die Julia ist schwanger und erwartet ein Kind und das hat mich dazu bewegt, einfach mal zu fragen, wie das ist, wenn man hochsensibel ist und schwanger, was ja eh schon, hochsensibel ist ja eh schon eine Herausforderung für jeden selbst.
Stimmt.
Und nach der ersten Folge, also ihr könnt noch mal gerne die erste Folge hören und euch da informieren, was Hochsensibilität so im Allgemeinen bedeutet.
Und wir können dazu sagen, in der ersten Podcast-Folge mit dir war ich auch schon schwanger.
Ganz
frisch. Genau, da habe ich dir verraten, es gibt ein kleines Geheimnis. Und heute kann man dieses kleine Geheimnis einfach nicht mehr übersehen.
Das kannst du nicht mehr verstecken, da hast du recht. Ja. Und das habe ich dann als Anlass genommen, die Julia mal zu fragen, ob sie mit mir nochmal einen Podcast aufnimmt. Und da du nicht in die Stadt fahren musst, sondern nicht hier rauskommen, an dein schönes Wohnzimmer mit dem schönen Ausblick, hast du gesagt, komm her, dann hören wir uns das mal, sprechen wir mal darüber.
Ja.
Ich würde zunächst einmal, für die, die es jetzt das erste Mal hören, würde ich dich mal bitten, kannst du nur mal kurz erklären, was Hochsensibilität überhaupt bedeutet?
Ja. Also circa 30% aller Menschen sind hochsensibel. Hochsensibilität ist eine biologische Veranlagung, das bedeutet, es ist vererbt, das bedeutet, wir kriegen es übertragen von Mama, von Papa und Hochsensible befinden sich einfach auf dauerhaftem Empfang. Das bedeutet, die sind völlig reizoffen, alles geht rein, alles geht raus, ob sie wollen oder nicht. Und wenn man das natürlich nicht weiß, können sich Krankheiten obendrauf setzen, wie Depressionen, wie Angststörungen, wie Anpassungsstörungen oder ein Burnout. Und das ist die Schwierigkeit der Hochsensibilität. Wenn man es weiß, ist gut. Wenn nicht, kann es die größte Schwierigkeit im Leben werden.
Okay. Für die, die es nicht wissen, wie kriege ich das raus? Mache ich einen Test?
So wie ein Schwangerschaftstest. Ja. Okay, es kommt ein zweiter Strich, dann sind wir hochsensibel. Nee. Also Elaine Aron hat es in den 90er Jahren erforscht und die hat natürlich Fragebögen mit auf die Welt gebracht. Ich habe mit meiner Therapeutin damals die Fragebögen alle durchgeguckt und was zusammengestellt für die Kinder. Und es sind jetzt 40 Fragen, die man einfach durchgehen kann. Man kann aber auch einfach ins Internet gehen und sich die Testfragen einfach mal durchlesen. Im ersten Schritt geht es nur darum, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Könnte es sein oder könnte es nicht sein?
Okay. Also wenn du, das müssen wir auch noch sagen, also du, begleitest eher, ist eher der bessere Begriff, weil wir haben gerade nochmal drüber gesprochen, Hochsensibilität ist keine Erkrankung, sondern eher eine Gabe, mit der man
Leben lernen muss.
Ganz genau.
Das sagen wir es mal so.
Ja, genau. Und da begleitest du Familien?
Ja, ich war Familien, Jugendliche, aber auch Erwachsene.
Genau, dass du die komplette Bandbreite da bedienst, sagen wir es mal so.
Von der Wiege bis zur Bahre, sage ich immer so schön. Alles drin von Säugling, aber auch einfach nur mit Erwachsenen, die nicht mehr unbedingt Kinder haben müssen, ja, sondern auch wirklich einfach nur mit ihrer Hochsensibilität überfordert sind.
Ja, mir fällt jetzt gerade so ein, also du machst jetzt die Beratung, deinen Podcast, du schreibst Bücher, du nähst, habe ich jetzt gerade
ja,
schon
genau.
gesehen.
Ja, genau. In meinem vorherigen Leben hatte ich ein Gewerbe, wo ich genäht habe, so mein kreativer Ausdruck, ja.
Ja, und also so eine Tausendsasser, und ich verlinke das auch alles in den Shownotes, dass man, dass ihr da drauf gehen könnt und euch das anhören könnt und auch vielleicht auch anschauen oder Kontakt mit der Julia direkt aufnehmen ja. könnt. Und ansonsten wären wir natürlich froh, wenn ihr diese Sendung auch liked und auch dementsprechend vielleicht mal ein Like auf Instagram lasst und es euch gefällt, lasst Liebe da. Naja, und dann kommen wir heute zu dem Thema Hochsensibilität und Schwangerschaft.
Sehr spannendes Thema.
Genau, und da gehen wir so ein paar Fragen, die ich mir selber gestellt habe, so mal durch. Und da ist jetzt so Hochsensibilität und Schwangerschaft, so was bedeutet das so für dich so im ersten Moment?
Die verrückteste Reise meines Lebens. Also mit der Hochsensibilität zu leben ist ja schon verrückt. Mhm. Aber so dieses Thema der Schwangerschaft bringt irgendwie alles noch mal mehr durcheinander. Mhm. Ich hätte es nie für möglich gehalten, aber irgendwie ist kein Stein mehr auf dem anderen. Irgendwie verändert sich alles und verändert sich irgendwie nichts.
Ja.
Aber die Schwangerschaft in der Hochsensibilität oder mit oder in oder wie auch immer, ist irgendwie ja die Reise meines Lebens und immer mehr noch zu mir selbst.
Ja, okay, das heißt also, hast du so gedacht, okay, ich bin jetzt so gesettelt, gerade auch in der Hochsensibilität, dass du so denkst, ach, so eine Schwangerschaft, die macht jetzt nichts mit mir, aber ist doch.
Nee, nee, ich habe schon von Anfang an gedacht, okay, ich lasse mich jetzt mal drauf ein. Wie ist das, wenn dann dieses kleine Menschlein, ich habe mir immer so gedacht, das ist wie so ein kleiner Alien, der dann einfach in dir größer wird und sich überall ausbreitet und seine Tentakeln überall. Und am Anfang dachte ich so, okay, vergiss es einfach, denk nicht drüber nach, das wird schon irgendwie alles werden. Und dann kam der Tag, wo ich diesen positiven Schwangerschaftstest in der Hand hatte und dann war so, fuck, und was mache ich jetzt? Was passiert jetzt? Mhm. Ist jetzt alles von heute auf morgen anders? Es war dann kurz danach alles anders, weil mir einfach mega übel wurde und die Übelkeit bis heute auch mich begleitet.
Oh je, das aber, warst du ja auch schon bei der ersten Folge, warst du ja auch schon, war dir auch schon immer übel. Das weiß ich nicht, das hast du gesagt.
Ja, ich saß bei dir und dachte so, hoffentlich muss ich jetzt nicht ins Mikrofon rülpsen, hoffentlich bleibt der Kaffee drin, hoffentlich überlebe ich es irgendwie, ohne dass ich gleich vom Stuhl falle. Oh. Am Anfang war es natürlich schlimmer, aber jetzt ist es einfach, jetzt bin ich im knapp 8. Monat, aber es ist immer noch da. Es begleitet mich immer noch.
Ja, das hatte meine Schwägerin auch. Sorry, aber ich muss sagen, die hat auch dauerhaft Übelkeit gehabt. Aber so richtig, so dass man, ich weiß nicht, aber du wirkst ja noch richtig vital.
Ja.
Dafür, also ja. Wenn man so eine, du hast es glaube ich damals, als wir darüber gesprochen haben vor der ersten Folge, das ist so wie, also wenn man hart getrunken hat. Oder,
wenn dir jemand die ganze Zeit am Kopf kitzelt.
Okay, ich könnte es nicht. Also wenn ich, man munkelt, dass ich vielleicht mal den einen oder anderen Kater gehabt habe in meinem Leben. Ich kann mich da nicht mehr dran
erinnern. Und das stellst du dir jetzt jeden Tag vor.
Ja, genau.
Ohne die Kopfschmerzen, das ist das Gute. Seitdem ich schwanger bin, habe ich keine Migräne und sonst mehr was.
Ah, ja, okay.
Das ist das Gute, aber diese Übelkeit begleitet mich. Das Gute ist ja noch, ich kann mich ja glücklich schätzen, weil es gibt Schwangere, die sich jeden Tag bis zum Schluss 10-mal übergeben. Eine Freundin von mir hatte nach der Geburt weniger Kilos wie vor der Schwangerschaft, weil sie sich nur übergeben hat.
Oh Mann.
Aber Übelkeit ist schon.
Ja, das ist schon ein harter Endgegner, muss ich sagen.
Man denkt irgendwie, man könnte die ganze Schwangerschaft genießen mit Essen und hin und her, aber.
Ja, wenn ich so, gibt es jetzt bestimmte Herausforderungen für dich als hochsensible Person, mit der du klarkommen musst, so im Allgemeinen?
Es ist schon eher der Fall, dass ich natürlich, wie sage ich es, noch mehr denke und noch mehr drüber nachdenke, wie ist es, wie geht's mir, also theoretisch noch mehr mit mir beschäftigt bin, was brauche ich nicht, theoretisch noch mehr meine Grenzen setzen muss, wie ich es davor ja sowieso schon musste, weil mein Körper jetzt mir es einfach auch zeigt, okay, bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Dieses Emotionale, muss ich dir wirklich sagen, ist bei mir gar nicht so der Fall, weil ich natürlich meine Hochsensibilität kenne und deswegen weiß, okay, was brauchte ich davor, was brauche ich in der Schwangerschaft. Aber ich sage dir, bei den Familien, ich muss immer wieder die Beispiele nennen, es gibt Frauen in meinem Leben, die waren davor total straight und raus und wie auch immer und sie wurden schwanger und plötzlich war es, oh mein Gott, nein, und ich kann das nicht und ich will das nicht und ich habe die völlige emotionale Überforderung. Aber da würde ich einfach sagen, okay, die haben sich davor nicht getraut, ihre Gefühle zu leben und haben die Schwangerschaft dafür noch zusätzlich genutzt, um bei sich näher anzukommen und die Dinge zu kommunizieren, wie sie sie einfach brauchen. Okay.
Hast du emotionale Veränderungen festgestellt bei dir in irgendeiner Art und Weise, dass du in bestimmten Bereichen noch sensibler geworden bist oder abgebrühter oder wo du früher, was für dich früher viel schlimmer war?
Nee, das gar nicht. Was ich merke, ist, dass egal ob bei traurigen oder schönen oder wie auch immer Dingen, die wir angucken oder die ich im Außen mit Kindern oder so sehe, habe ich das Gefühl, dass ich noch sensibler bin, also dass mir noch schneller die Tränen in die Augen kommen.
Okay.
Aber es ist wirklich da ich mich ja immer selber beobachte, ist es nicht jetzt von 0 auf 100 mehr geworden, sondern sagen wir es mal, es ist bei 10, 15, 20%, wo es einfach mehr ist. Aber in einem Rahmen, wo ich sagen kann, ja, es ist völlig in Ordnung.
Und wenn du so für die Zuhörer, die das vielleicht noch gar nicht so, die das jetzt hören, das erste Mal, hast du irgendwelche Tipps emotional, dass sie sich zumindest mal überlegen, ich könnte hochsensibel sein, weil das jetzt sich das erste Mal so darstellt oder so?
Also einfach mal danach zu gucken, wie geht's mir? Also was nehme ich wahr und überfordert mich das? Und auch zu gucken, wie überfordert mich die zwischenmenschliche Beziehung? Also wie kann ich damit umgehen? Mit meinem Partner, mit der Familie, mit auch den Medien oder wenn jetzt im Radio irgendein trauriges Lied kommt, bin ich da schon völlig drin. Also ich habe viele hochsensible, schwangere Mütter erlebt, die wirklich am völligen Ende waren, weil sie nicht mehr aus der emotionalen Spirale rauskamen, weil sie so Ängste hatten, kommt der Kuckuck.
Ja, wir sitzen nicht im Schwarzwald, aber recht nah. Fast. Und vielleicht habt ihr das gehört, jetzt hat der Kuckuck gerade mal.
Genau.
Geläutet.
Geguckt.
Ja, geguckt.
Wir haben versucht, ihn irgendwie rauszulassen, aber wir waren so im Gespräch, deswegen vielleicht hört ihr unseren Kuckuck. Also zurückzukommen, ich habe viele Frauen erlebt, die einfach völlig emotional am Boden waren. Wie geht's ihnen? Wie geht's dem Kind? Geht's dem gut? Diese ständige Gedankenspirale. Oh mein Gott, ich spüre jetzt mein Kind rechts. Oh mein Gott, ich spüre mein Kind links. Oh mein Gott, ich spüre es gar nicht mehr. Ist es noch da? Ist es nicht mehr da? Also dieses ständige Gedanken machen, auch natürlich bei Familien, die davor irgendwie mit Fehlgeburten oder mit künstlicher Befruchtung oder sonst was. Da ist natürlich noch mal mehr Gedankenkarussell. Ja. Also da kann wirklich die Hochsensibilität einen fertig machen, weil man wirklich jedes kleinste Detail versucht zu erspüren, sich zu erklären und sich dann natürlich selber wahnsinnig macht.
Ja. Hast du irgendwelche Tipps?
Atmen. Atmen ist wirklich das, was mich immer auch wieder runterbringt.
Ja.
Und sprich mit jemand drüber, ob das jetzt die beste Freundin ist, ob das jetzt der Mann ist, ob das jetzt die Mama ist und wirklich hör auf, ein schlechtes Gewissen zu haben, dass der andere sich vielleicht davon negativ belastet fühlen könnte.
Ja.
Aber wenn du es die ganze Zeit mit dir rumschleppst, ist es nicht förderlich für dich, nicht förderlich für dein Kind. Deswegen such dir jemand, geh spazieren, geh raus und erzähl's jemand. Oder schreib's dir vielleicht in einem Tagebuch auf, schreib deine Gedanken raus, lass deine Gedanken raus, indem du dies hier selber sagst.
Ja.
Es muss einfach raus, weil sonst platzt du irgendwann.
Ja, okay. Also ich muss jetzt gerade an meine Frau denken, die hatte irgendwie damals gar nicht so die Veränderung der Sinne, dass zum Beispiel irgendwas sie nicht mehr riechen konnte, was sie vorher riechen konnte.
Das war brutal.
Und da hast du als hochsensible Person, hat man ja eh schon ein ganz extremes Sinne-Empfinden.
Ja.
Riechen, hören, schmecken, ist ja das komplette Programm. Verändert sich das?
Ja.
Also so ist es jetzt extremer?
Ja.
Verringert sich, ändert sich es wie bei anderen? Wie ist es bei dir?
Es war die absolute Katastrophe am Anfang. Ich habe mich nicht riechen können.
Mhm.
Ich musste mich theoretisch am Tag dreimal duschen, weil ich mich nicht riechen konnte. Ich konnte meinen Mann nicht riechen. Ich konnte aber auch alles, was in der Küche oder auf dem Klo stattfindet, jedes Mal hätte ich mich hinlegen können und brechen können. Die Spülmaschine, der Kühlschrank, der Müll, der Biomüll oder wenn ich draußen durch die Gegend gelaufen bin und irgendwie dann hat jemand geraucht oder irgendwie sind wir in einem Restaurant vorbeigelaufen, wo es nach Knoblauch gerochen hat. Ich habe jedes Mal gedacht, ich kotze denjenigen vor die Füße. Oh, also ich war so damit beschäftigt, meinen Geruchssinn irgendwie unter Kontrolle zu bekommen am Anfang. Das war mal 100.
Ja.
Also die ist sowieso schon ausgeprägt, meine Nase, ich rieche sowieso schon super viel. Aber das ging dann auch so weit, dass ich wirklich dann ein Essen vor mir stehen hatte, das gerochen hatte, es nicht riechen konnte, nicht essen konnte.
Darf ich so so intim fragen, dein Mann ist ja sogar Koch, richtig?
Also er ist nicht Koch, er arbeitet in der Gastronomie, aber er ist natürlich mit Menschen, also er ist Betriebsleiter von Betriebskantinen, aber er kommt natürlich nach Hause und riecht nach Essen.
Oh Mann, das potenziert das natürlich nochmal.
Genau, das potenziert es, dass ich ihn nicht riechen konnte, also es war viel mit irgendwie Duschen, aber dann konnte ich mein Duschgel nicht mehr riechen, dann konnte ich sein Duschgel nicht mehr riechen, dann, er liebt Parfüm, ich ertrage mit meiner Nase fast gar kein Parfüm, nur ein einziges.
Ja.
Und es war am Anfang schon so, können wir bitte einfach mal auf null und gar nichts mehr riechen? Okay. Ja, nee, du gehst schon an den Kühlschrank und fällst schon fast in Ohnmacht.
Also ist es wirklich so, dass du dann quasi, also ich, so wie ich das verstehe, waren es dann eigentlich fast alles oder vielleicht nur die
alles. Alles. Nee, alles.
Oh.
Also wirklich alles.
Und Oberflächen anfassen oder so? So wenn du so, keine Ahnung, so wie heißen diese Videos auf den sozialen Medien, wenn die so an so Oberflächen ribbeln und ASMR oder?
Das ging.
Also,
wenn dann irgendwie natürlich an den Oberflächen irgendwie was geklebt oder sonst was ist, war schon wieder vorbei.
Okay.
Also es war, ja, wenn ich so jetzt das, also wenn ich jetzt beim Essen bleibe und mir die Gerichte angucke, war schon, dass ich heute noch Restaurants habe, wo ich reinlaufe und genau weiß, ich kann es nicht essen. Ich kann dir nicht sagen, warum.
Okay.
Die Übelkeit ist nicht mehr so schlimm wie ganz am Anfang, aber sie ist einfach noch da und ich sitze dann da und gucke das an und rieche das und denke so,
Geht nicht. Okay. Und hast du irgendwelche, also konntest du es irgendwie, ist es immer noch aktuell so?
Mit dem Geruch ist es Gott sei Dank besser geworden.
Du kannst deinen Freund wieder riechen.
Ich kann ihn wieder riechen, ich kann mich wieder einigermaßen riechen. Es gibt so Punkte wie Müll, das kann ich immer noch nicht, das muss mein Mann leider Gottes machen. Aber wirklich so Restaurant, wenn ich dann irgendwo reinkomme, was ich aber früher schon von mir kannte, was sich aber jetzt irgendwie nochmal verzehnfacht hat, da ist dann wirklich, da ist mein Magen dann dicht. Das ist einfach so.
Wenn du das überlegst, wie hast du es in den Griff bekommen, dass du, das ist wieder einigermaßen, ich will jetzt nicht sagen.
Ertragbar.
Ich wollte lebenswert sagen, aber so, dass du so zumindest mal sagen kannst, ey komm, wir gehen heute was essen oder so.
Also das war am Anfang echt super schwierig, weil ich saß dann im Restaurant und ich wusste, egal was ich bestelle, ich esse zwei Bissen und es ist vorbei. Also am Anfang wusste ich einfach, es ist einfach so. Akzeptier es, wie es ist, probier es. Ich habe dann immer schon Dinge bestellt, die mein Mann gerne isst, damit ich sagen kann, okay, kannst du es bitte für mich essen? Aber hier zu Hause war halt einfach die Verabredung, okay, alles, was irgendwie mit Kühlschrank, mit Kochen, er kocht ja sowieso immer. Von daher bin ich da sehr
gesegnet.
Im Himmel gesegnet. und alles, was dann irgendwie mit Essen, wusste ich, okay, er macht es für mich, weil ich es einfach nicht ertrage.
Was würdest du für Tipps geben, den? Oder hast du irgendwelche Tipps an der Hand, wie man es am besten handelt?
Ich habe für mich dann entdeckt, Fenster aufmachen, also immer irgendwie zu gucken. Ich wurde ja im Sommer schwanger, da ging es noch irgendwie draußen zu sitzen, dass man natürlich die Gerüche nicht ganz so extrem hat. Oder wirklich zu gucken, kann man sich irgendwo hinsitzen, wo dann wirklich davor nochmal durchgelüftet wird, währenddessen durchgelüftet wird, dass die Nase einfach nicht ganz so extrem ist. Wenn er natürlich in der Küche gekocht hat und ich auf der Couch lag, war es so, okay, lass uns mal durchlüften, weil ich ertrag's nicht. Ja. Ich habe aber auch ganz viel, zum Beispiel, ich habe ein Pfefferminzöl. Das hat mir irgendwie so die Schwangerschaft durchgerettet. Am Anfang hatte ich dann eher mal noch Kopfschmerzen. Da habe ich mir das natürlich auf die Stirn gemacht, wo jeder sagt, oh mein Gott, Pfefferminz ist wehenfördernd. Ja, ich habe es mit meiner Hebamme abgesprochen. Ja. Aber so dieses Pfefferminz-Ding unter die Nase war immer noch so, okay, es gibt noch was anderes. Ja. Ich habe mir das dann in so ein Roll-On einfach gefüllt und immer mal wieder an die Nase gehoben. Und
ist
dann
ja auch
ging's.
Noch drin.
Oder einfach eine Zitrone, dass ich irgendwie immer, ich hatte noch Zitronenöl, mir immer irgendwie was dabei hatte, wo ich mir einfach kurz als Reset unter die Nase halten konnte.
Aber zum Thema Wehen fördern, es ist ja noch drin.
Genau, es ist immer noch da.
gibt es auch welches, was dich so, triggert, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber wo du so sagst, das erinnert mich an die Schwangerschaft vermutlich danach, dass du einen Geruch hast, den du immer gerne gerochen hast, also den du jetzt, wo du sagst, das ist wunderbar.
Also jetzt in der Schwangerschaft, also du meinst, dass es jetzt was gibt, was ich jetzt gut finde und davor nicht?
Ja, oder das ist halt irgendwas so, wo du sagst, okay, das erinnert mich daran, dass ich schwanger bin, das holt mich wieder runter oder so, keine Ahnung. Was Gutes halt, weil wir haben ja jetzt nur über die schlechten.
Genau, das einzig Gute, was mich immer wieder runterbringt, ist zu wissen, okay, Obst und Gemüse geht immer. Also wenn mir schlecht ist, hole ich mir eine Banane. Also der Bananen- und Obst- und Gemüsegehalt des Kühlschranks hat sich irgendwie verzehnfacht. Also wenn ich gar nichts mehr kann, dann hole ich mir einen Apfel, eine Banane oder eine Gurke, schneide mir die und esse die einfach ohne was außenrum.
Ja.
Und es hat mich dann immer wieder runtergebracht. Oder auch einfach mir ein Wasser zu machen mit einem Spritzer Zitrone drin, hat mich dann wieder
Okay.
Oder halt wirklich, um im Außen Musik zu hören oder eine Atemübung zu machen.
Okay.
Sowas hat mich immer wieder runtergebracht.
Ja, okay. Das sind dann so Strategien, die du dann auch den Leuten auch beibringst in deinen Kursen. Ja. Und okay. Das ist ja auch, wenn man sich das genau überlegt, ist das ja auch super stressfördernd. Du hattest gerade, das ist ein paar Mal jetzt angesprochen, dass das halt auch für den Partner stressig werden könnte. Ja. Nicht nur für dich jetzt, aber auch das Stress dann. Du hattest gerade gesagt, wo gehe ich mit meinen Emotionen hin, wo gehe ich mit meinen Sinnesempfindungen hin.
Ja.
Hast du irgendwie für dich eine Stressbewältigung oder stresst dich das jetzt einfach noch mehr? Oder bist du so gesettelt und weil du dich so gut mit dem Inneren auskennst, dass es gar nicht so das Problem ist? Und dann wäre noch die Anschlussfrage, wie handelst du es oder was gibst du denen mit, die das nicht wissen, wie die mit ihrem Stress umgehen können?
Also der emotionale Stress ist natürlich das, was Hochsensible am allermeisten triggert, weil wir natürlich nicht nur unseres spüren, sondern vielleicht auch das der anderen und nicht wissen, wie kriegen wir das von uns oder das von den anderen irgendwie weg. Und das Spannende ist, ich hatte es am Montag mit meinem Mann drüber, beim Geburtsvorbereitungskurs, wo ich dann gemeint habe, wie bin ich eigentlich? Bin ich emotionaler? Bin ich nicht emotionaler? Bin ich gestresster? Und er meint so, du bist ja schon immer anders. Von daher weiß er, okay, er sieht es mir dann an. Also er sieht es mir meistens vorher an, wie ich mir selbst. Und dann habe ich mir einfach gesagt, ich lasse alle meine Emotionen raus.
Mhm.
Und das musste ich einfach tun, egal ob ich wollte oder nicht.
Ja.
Ich habe mich dann vorhin hingesetzt und habe gesagt, ich muss jetzt einfach mal kurz weinen. Ich weiß nicht, warum ich weinen muss. Ich weiß nicht, wieso. Nimm mich einfach mal kurz in den Arm. Also wirklich Punkt 1, die Emotionen rauszulassen. Ja. Und auch sie rauszulassen, wenn ihr euch nicht erklären könnt, warum ihr diese Emotionen habt. Weil in der Schwangerschaft könnt ihr euch gar nicht erklären, warum, wieso und weshalb. Und auch wirklich dem Partner zu kommunizieren, es hat nichts mit dir zu tun, es hat nichts mit mir zu tun. Ich muss es jetzt einfach nur kurz rauslassen und dann auch wirklich sich zu erlauben, sich in den Arm nehmen zu lassen oder von Freundinnen mit denen zu besprechen und von denen in den Arm genommen zu, also wirklich das zuzulassen, sich von außen Hilfe zu holen.
Ja.
Das Schwierigste überhaupt,
wenn
man ja denkt, das schaffe ich alles irgendwie alleine.
Man will keine Schwäche zeigen.
Genau, man will keine Schwäche zeigen und das war für mich auch zwischendurch schwierig, weil ich ja dann meinen Freundinnen nur das Leid geklagt hat. Mir ist schlecht, mir ist übel, mir ist was auch immer. Aber da findet man natürlich dann raus, wer bleibt.
Ja.
Wer hält es aus? Wer hält einen selbst? Und wer verabschiedet sich, den man dann aber auch einfach nicht mehr braucht? Also wirklich zu gucken, spür dich rein, lass deine Emotion raus, schreib sie auf, schrei sie aus, heul.
Mhm.
Und wirklich den Partner mit einzubeziehen und ihm auch zu sagen, es hat jetzt gerade nichts mit dir zu tun, sondern es ist einfach nur was, was raus muss.
Hm.
Und danach geht's wieder.
Okay. Also das heißt, ist das bei dir mehr geworden, dass du das machen musst jetzt?
Nee.
Also das heißt, du …
Weil ich ja spannenderweise, so wie du es gesagt hast, schon für mich so viel geübt habe, schon so viel mich in Selbstbeobachtung, schon so viel mich einfach kenne, dass ich weiß, okay, ist es jetzt der Mond? Ist es jetzt ein Portaltag? Ist es jetzt irgendwie, dass ich zu viel im Außen war, dass zu viel gemacht habe und dann rauslassen muss? Das ist wirklich, also die Schwangerschaft ist jetzt wirklich die Überprüfung für mich, wie weit bin ich denn schon bei mir angekommen und wie gut kann ich denn darüber kommunizieren?
Ja. Okay.
Sehr spannend.
Wenn du so, wir haben in der ersten Folge, nochmal wieder auf die Aufmerksamkeit, haben wir mal darüber gesprochen, wie du das machst, wenn du zum Beispiel in Menschenmengen musst oder so.
Mhm.
Hat sich das vielleicht verändert, dass du, keine Ahnung, Menschenmassen mehr meidest oder vielleicht die gar nicht mehr so das Problem sind?
Ich würde eher sagen, ich meide sie, weil ich sie irgendwie nicht mag gerade im Moment.
Ja.
Also weil ich irgendwie so das Gefühl habe, ich müsste mein Baby dafür schützen. Also gar nicht, dass ich jetzt irgendwie Angst hätte.
Ja.
Aber ich war, jetzt muss ich überlegen, ich glaube im Oktober war ich auf einem Konzert in Mannheim.
Mhm.
Da standen wir Gott sei Dank nicht mittendrin, sondern hatten Plätze. Das war für mich sehr gut. Aber alles, was irgendwie so viele Menschen, versuche ich mich immer irgendwie außen vor und einfach aber nur aus dem Schutzmechanismus meines Babys gegenüber. Ich für mich habe die Kopfhörer dabei, ich habe die Stöpsel dabei, wenn es mir zu viel wird. Ich weiß genau, wenn ich zum Beispiel an diesem Konzert bin, ich habe am Tag davor nichts zu tun, ich habe am Tag danach nichts in meinem Kalender stehen, weil ich einfach die Zeit für mich brauche. Aber jetzt habe ich wirklich, jetzt wo du es mich fragst, wirklich das Gefühl, dass ich mich eher zurückziehe, einfach aus Schutzmechanismus.
Ja, wart ihr auf den Weihnachtsmärkten hier in der Umgebung?
Ja, wir waren auf den Weihnachtsmärkten. da war ich, also aber so bin ich schon immer, dass ich immer einen Blick habe, wer steht um mich rum, wie sind die drauf, wie viele Glühwein haben die schon getrunken, wie nah lasse ich die an mich ran, muss ich irgendwie Abstand halten, das ist schon immer in mir drin. Und ich war auch immer mit sicheren Personen, also mit meinem Mann oder mit meinen Schwiegereltern oder mit Freunden, wo ich genau weiß, die gucken nicht komisch, wenn ich jetzt sage, sorry, ich muss hier weg.
Ja.
Also ich habe mir auch immer wieder Plätze gesucht, wo ich einfach Schutz hatte.
Ja.
Und das ging dann.
Du hast gerade was erzählt mit, dann setze ich meine Kopfhörer rein oder die habe ich dabei.
Ja.
Machst du das auch, wenn du zum Beispiel mit deinem Mann unterwegs bist und ihr seid jetzt in der Stadt und du merkst, es erdrückt mich gerade. Ja. Und dann sagst du einfach, ich drück's jetzt mal so neu, modern, random, deine
Kopfhörer. Bin mal kurz weg.
Ja, genau. Kopfhörer rein, du läufst. Ich stelle mir das gerade, soll jetzt nicht irgendwie lächerlich klingen, aber ich stelle mir das gerade vor, wie er so über die Kaiserstraße so tingelt, zu zweit, Hand in Hand. Und es ist einfach viel los. Samstags ist wahnsinnig in Karlsruhe.
Ja.
Und dann merkst du, oh, jetzt erdrückt's mich gerade. Und du dann einfach die Stöpsel reinmachst?
Das Spannende ist, bei meinem Mann brauche ich es gar nicht unbedingt. Also ich habe schon die Stöpsel immer dabei, nicht die großen Kopfhörer, sondern einfach nur diese Oropax.
Ja.
Und bei meinem Mann, das ist ein Wunder, bei meinem Mann ist es einfach nur so, ich gucke den dann an und dann bin ich wie in einem anderen Film.
Safe Space.
Also der holt mich da irgendwie runter, der hält mich an der Hand, der sagt mir, der muss gar nicht sagen, der könnte sagen, es ist alles gut.
Ja.
Und schon macht es bei mir.
Ja, okay.
Aber es gibt auch Phasen, also wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem Konzert oder irgendwo draußen bin, habe ich immer irgendwas, was ich mir davor schon in die Ohren stopfe, weil ich weiß, es ist mir einfach zu viel.
Aber gar nicht wegen der Lautstärke, sondern, also ja, wegen der Lautstärke, aber weil du halt so hochsensibel bist.
Genau, und weil die Menschenmassen, weil die ganzen Emotionen, die ganzen Energien und einfach, ich muss dann für mich schon von vornherein die Grenze setzen, das ist jetzt viel, was in den nächsten zwei Stunden passiert. Aber ich gebe mich dem jetzt einfach mal hin. Ich gebe mich so gut es geht hin und versuche es zu genießen.
Okay. Und jetzt wurde das, du hast jetzt gerade deinen Mann erwähnt, dass er so ein Ruhepol für dich ist. Das ist ja eigentlich so ein unterstützender Part.
Ja.
Ist es wichtig in der Schwangerschaft diese Parts zu haben?
Ja.
Muss ja nicht immer der Mann sein, kann ja auch die Frau sein, je nachdem, wie man verwandelt ist.
Brauchst du, weil als Hochsensibler du ja sowieso schon im Kopf, im Körper, überall, Körper, Geist und Seele ja völlig immer überreizt sind. Und natürlich kann man sich selbst diesen Ruhepol schaffen, aber manchmal braucht man auch einfach den Ruhepol im Außen. Und das merke ich in meiner Schwangerschaft noch extremer, dass es nicht mehr das ist, hey, wir machen jetzt einen Spielabend, hey, wir treffen uns jetzt noch hier und da und dort und machen bam, 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 bam.
Ja.
Sondern es ist wirklich, dass es sich aussortiert, welche Menschen sind so dieser Ruhepol, dieser sichere Ort für mich. Und welche Menschen sind es einfach nicht mehr? Mhm. Also dieser Ruhepol ist das, was mich wahrscheinlich auch durch meine Geburt tragen wird.
Mhm.
Wir hatten die Frage im Geburtsvorbereitungskurs, was die Männer glauben, was die Frauen brauchen.
Mhm.
Und mein Mann hat einfach nur gesagt, es reicht, wenn ich da bin. Es reicht, wenn ich meiner Frau in die Augen gucke, wenn ich meiner Frau vielleicht die Hand halte und ihr einfach nur das Gefühl gebe, es ist alles gut. Egal wie viel Trubel, egal wie viele Kinder da auf die Welt kommen, egal wer schreit, wer brüllt, wer was auch immer an mir angeschlossen ist. Aber wenn er, also das Gefühl habe ich, wenn er da ist, ist die Welt in Ordnung. Und dieses Gefühl hatte ich so krass, wirklich jetzt erst in meiner Schwangerschaft.
Ja, ich habe das gemerkt, dass das bei der bei meiner Frau so war. Also wir waren ja auch unbedarft, wir kannten das nicht, weil wir wussten ja nicht, was passiert. Genau.
Keiner weiß, was passiert.
Wir haben uns genauso vorbereitet und dann haben wir uns einfach so in dem Kreißsaal dann darauf festgelegt, wir machen das, was zu weniger Stress macht.
Ja.
Marina wollte nie in so eine Wanne.
Ja.
Bis dann die Hebamme gesagt hat, wollen Sie es mal probieren? Und dann habe ich gesagt, probier es aus, du kannst ja wieder rauskommen.
Ja.
Dann ist sie in die Wanne gegangen und es ist genau das eingetreten, was wir nicht erwartet haben, dass die Wanne so jetzt für 2-3 Stunden ihr wirklich extrem geholfen hat. Ne? Und das hat sie gesagt am Anfang, ich auf gar keinen Fall gehe ich in so eine Badewanne da rein. Und
da hocke ich ja dann und weiß nicht, wie raus und wie rein und wie auch immer.
Ja, genau. Und dann habe ich noch, und dann haben wir einfach gesagt, hey, komm, lass uns, wir nehmen den Flow mit, sind mitgegangen und dann habe ich es. Und ich war immer in der ganzen Zeit bei ihr und ich habe eigentlich auch nur die Hand gehalten.
Mhm.
Und ich habe dann halt zum Beispiel diese Sachen, die dann verabreicht werden und so, die habe ich dann fotografiert oder so, dass ich weiß, was gerade passiert. War dann auch ganz interessant. weil Marina zum Beispiel im Nachgang gar nicht wusste, was alles gemacht wurde, ja, weil die halt auch irgendwann…
Völlig im Film.
Ja, die nimmt dann weiß sie, okay, sie hat so ein wehenförderndes Mittel, ja, bekommen, die haben das auch mit ihr besprochen, also das war alles cool, aber die konnte sich im Nachgang, nee, da gar nicht mehr so, nee, richtig wirklich dran erinnern.
Woanders.
Ja, genau. Ja. Und dann war ich halt einfach immer bei ihr, hab die Hand gehalten oder was sie geliebt hat bei zwischen Wehen war, dass ich die Stirn festhalte, ja, und hinter den Kopf, ja, und quasi den, ja, vielleicht drücke ich es jetzt falsch aus und die Hebammen killen, nee, mich, aber das ist, nee, so diesen Schmerzpunkt.
Ja.
Und dann musste ich immer den Kopf so, ja, zusammendrücken. Das hat sie dann auch gefordert und dann habe ich auch eine Aufgabe gehabt. Ja. Dann war ich der Kopfdrücker.
Und du standest ja nicht einfach nur in der Ecke.
Das ist auch wirklich schwierig, weil wenn, ja, man das sieht, diesen Schmerz, den Marina damals hatte, ja, das ist so eigenartig, das zu sehen. Und, ja, dann kommen ja auch so Geräusche raus aus dem, so ein Ton, den du gar nicht kennst.
Nee, dass deine Frau solche Töne von dir, ja, geben kann.
Weil die halt wirklich Schmerzen, ja, hat. Dann ist das erstmal eigenartig. Ja, und dann gewöhnt man sich da auch, ja, dran, weil man genau, wenn man das akzeptiert. Und da habe ich versucht, auch dieser Ruhepol zu sein. Und das ist quasi dann auch der Tipp, diesen Ruhepol, das muss man auch wissen, dass man das ist.
Ja.
Also das heißt, ja, um darauf wieder zurückzukommen, Hochsensible müssen demjenigen auch sagen, ey, du bist gerade mein, ja, Fels in der Brandung. Ja. Ne?
Crazy. Und alles, was ich hier tue, ist völlig in Ordnung. Mhm. Du musst dir keine Sorgen machen. Wir sind im Krankenhaus, wir sind in guten Händen. Ja. Die wissen, was sie, ja, tun. Sei einfach nur da, steh neben dran, ja, und atme.
Okay, habt ihr überlegt, wie das ist, wenn du jetzt als hochsensible Person in so einem Kreißsaal sitzt und irgendwas passiert, was dich jetzt krass triggert, aber was du machen musst, weil das, verstehst du, was ich meine?
Ja,
so,
ja.
Du hast irgendwas, wo du so sagst, ey, ich kann jetzt gerade kein Desinfektionsmittel riechen, ja, weil sonst, ja, kübel ich euch hier hin. Und dann, ja, sagt die Hebamme, ey, wir müssen aber das jetzt machen, sonst hast du eine Infektion.
Dann mir die Erlaubnis zu gehen, dann kübel ich eben durch die Gegend. Ja. Und ich habe mir auch davor gesagt, das war auch so spannend beim Geburtsvorbereiten, ich packe meine Kopfhörer ein, ich packe mein, ja, Pfefferminzöl ein, ich packe irgendwie alles ein, was irgendwie mich, ja, zu mir zurückbringt. Ja. Und dann auch zu sagen, es ist mir doch wurscht, ob ich da jetzt durch die Gegend kotze oder ob, ja, sonst noch irgendwas aus mir rauskommt, auch, weil es ist völlig wurscht. Ja. Da habe ich mir am Anfang auch Gedanken drüber gemacht bei der Geburt, was kommen da für Körperflüssigkeiten aus mir raus? Und dann dachte ich mir so irgendwann, Julia, es bringt nichts, dir darüber Gedanken zu machen, weil es passiert.
Ja.
Ob du willst oder ob, ja, du nicht willst. Du kannst noch so versuchen, irgendwie die Dinge zu kontrollieren, in deinem Kopf zu erklären. Also ich habe für mich einfach so, das ist wie so ein schwarzes Loch.
Ja.
Ich nehme alles mit, was irgendwie, ja, vielleicht für mich Sinn macht oder auch keinen Sinn macht.
Der Martin, der Dr. Soda, der hat so im Kurs, hat er damals gesagt, du musst dich, Frauen gehen da dann gestärkt raus,
ja,
aus dieser, weil unabhängig davon, ob das jetzt ein Kaiserschnitt ist oder, ja, nicht, aber Frauen, die dann so eine Geburt durchmachen, die sagen immer für sich selber, krass, was ich da, ja, durchgezogen habe. Ja. Ne? Und das muss man sich vielleicht auch mal vor Augen führen, dass man hat eine Riesenaufgabe vor sich.
Ja.
Wie so ein, ich stelle mir das so ein bisschen, ist vielleicht ein schlechter Vergleich, aber wie so eine große Klausur.
Oder wie ein Marathon.
Ja, genau. Mhm. Auf die du dauerhaft hinarbeitest. Und dann auf einmal bist du da und dann musst du es jetzt durchziehen. Jetzt musst du
jetzt
abliefern.
Sofort.
Ja, jetzt musst du
abliefern. Nachts um drei.
Genau. Das ist ja wie der Lehrer, der immer sagt, ich muss dich wecken.
Genau, und du musst
das und das und
wie
das
aus der Pistole
können.
Geschossen, ja, genau, raus.
Und so wird es vielleicht vermutlich sein, dass du nachts wach wirst und sagst, oh, wie aus der Pistole geschossen.
Scheiße, es geht, ja, los.
Aber wir haben auch die Sachen eingepackt und ein paar Sachen waren auch ganz gut. Ich denke, dass so diese, das, was du jetzt gerade gesagt hast mit dem Pfefferminzöl und, ja, das, was dich dann quasi wieder zurückholt, ja, das ist, glaube ich, schon ein guter, ja, Tipp für gerade so, also meine Frau braucht es nicht, die ist halt auch nicht hochsensibel, ja, die hatte jetzt nicht so, dass sie was riechen muss oder, ja, so, aber für die Menschen kann man diesen Tipp ja schon sagen.
Auf jeden Fall.
Geburtsvorbereitungskurs. Ist das schon spezieller für hochsensible Personen?
Nee.
Ein ganz normaler?
Nee, es ist ein ganz normaler. Es ist einer für Paare.
Mhm.
Wo ich habe das einfach nur gebucht, weil ich die Frau kenne, die es macht und einfach in meinem
wo
Netzwerk.
Macht
im Mama-Baby-Raum bei der, ja, Silke.
Mhm.
Und deswegen, super, dachte ich mir, okay, ich gehe zur Besten, die für mich einfach, ja, in Frage kam. Und die macht nur einen für Männer und Frauen gemeinsam, wo ich dann einfach gebucht habe und mein Mann danach, ja, festgestellt hat, es gibt auch welche ohne Männer. Wo ich dachte, wir gehen jetzt zu dem und, ja, wir werden das schon irgendwie schaffen. Und es war einfach nur für mich so zur Unterstützung. Einfach, ja, nur so, wann fängt eine Geburt an? Wie merke ich das? Okay, die Fruchtblase platzt. Okay, gut, es wird alles nass, aber wie sind die Phasen? Wann muss ich ins Krankenhaus? Wann? Das sind ja Fragen, die, ja, beantwortet dir ja keiner.
Nee.
Ich arbeite mit so vielen Familien, aber Biologieunterricht in der was auch immer wievielten Klasse ist da völlig wurscht.
Es ist ja auch bei allen anders.
Das kommt noch oben drauf und es macht einen natürlich dann so, oh mein Gott, und vielleicht geht es ja jetzt schon los oder vielleicht morgen oder. Und deswegen habe ich ihm gesagt, ich gehe da jetzt einfach mal hin und tausche mich mit den anderen aus und lass mir einfach mal alle wichtigen, unwichtigen Dinge erzählen, die für mich einfach Sinn machen. Und dann kann ich mir immer noch das rausnehmen, was für mich gut ist oder nicht gut ist.
Ich hab zum Beispiel bei dem, also wir haben das auch gemacht.
Ja.
Und ich empfand das eigentlich, am Anfang habe ich genauso, wie du das jetzt gerade geschildert hast mit deinem Mann, so habe ich das dann auch so
empfunden. Was mache ich denn hier?
Ja, ich habe das auch gedacht, was soll ich hier rumhecheln?
Genau, und wir hecheln nicht. Also die Silke hat gleich gesagt, wir hecheln nicht.
Genau, das ist es. Also das ist so, man hat so diesen Fernsehgeburtsvorbereitungskurs.
Genau.
Wir haben einen gemacht, da haben wir aber schon diese Atemübungen gemacht. Und die haben dann die Frauen hauptsächlich gemacht, damit sie es üben.
Ja.
Und ich muss ehrlicherweise gestehen, diese Atemübung, die man gemacht hat, das war jetzt nicht so ein Rumgehechel, das ist auch so ein bisschen salopp dahergesagt, wenn man das so sagt. Aber diese Atemübungen waren während der Geburt für Marina unmenschlich wichtig, weil der hat die wirklich ihre Schmerzen mit weggeatmet.
Ja.
Und ich habe gesagt, was soll denn der Quatsch?
Funktioniert.
Ja, und das funktioniert. Ja. Es ist unfassbar. Ja. Vielleicht mag das bei dem einen oder anderen nicht funktioniert oder eher nicht so gut, aber dass man das übt, finde ich, dass ich vorher so absolut belächelt habe, war das wirklich eine wichtige Geschichte. Ich habe das auch mitgemacht und ich empfand das auch ganz angenehm, als man da saß und man, irgendwie hat man ja doch Schiss. Also ich als nicht hochsensible Person und dann hochsensible Personen, die dann, vielleicht ist ja auch dein Mann hoch, also vielleicht, es kann ja auch ein Mann hochsensibel sein.
Auf jeden Fall.
Für den geht das dann ja genauso. Wenn du dann aber in die anderen Gesichter schaust und wenn du irgendwas machen musst und alle denken so, was soll ich, muss doch jetzt hier nicht rumatmen. Wer
denn hier?
Ja, was ist denn mit denen los? Und alle sind nervös, alle haben Angst und ich empfand das immer so, dass du gemerkt hast, dass je weiter du in diesem Kurs kamst, umso mehr haben die Leute auch von ihren eigenen Ängsten gesprochen oder haben Fragen gestellt, wo du sagst, ach, zum Glück stellt sie diese Frage oder zum Glück stellt er diese Frage.
Ja.
Ich als Mann ganz oft, was soll das ganze Gehechel da, fragt einer und dann ich so, zum Glück fragt er sich, traue ich nicht, ich will mich nicht so darstellen. Aber das ist für Hochsensible dann auch wichtig, oder?
Ja.
Also, dass man sich so, sag ich mal, darauf einstellt. Aber und was macht ihr in dem Geburtsvorbereitungskurs außer hecheln?
Also wir haben jetzt einfach mal nur geguckt, wie sind die körperlichen Befindlichkeiten, wer hat welche Beschwerden, wann ist der Entbindungstermin und dann einfach so im Austausch, wie geht's gerade wem, wie weit ist wer und dann zu gucken, was passt, was brauchen wir nicht, was brauchen wir unbedingt, was sind für Mythen, die wir einfach gekonnt irgendwo hinten runterschmeißen können. Und nächstes Mal gucken wir uns die Geburt an mit ihren Phasen, wann und wo und wie. Und dann gucken wir uns einfach noch durch, was brauchen wir nicht, was brauchen wir vielleicht noch im Umfeld, was ist im Wochenbett, was machen wir danach, davor, wie auch immer.
Ja, also den klassischer Geburtsvorbereitungskurs. Ja. Wünschst du dir, dass man mehr auf Hochsensibilität eingeht oder ist das in dem Fall eigentlich schon gemacht oder stellst du einfach die Fragen und sagst, ey, ich bin hochsensibel, kann die und die Ängste habe ich oder so?
Also ich würde es so tun.
Ja.
Das Problem ist halt, dass viele von ihrer eigenen Hochsensibilität nicht wissen, weil es ja oft so ist, dass erst die Kinder auf der Welt sein müssen, die Kinder dann irgendwelche Auffälligkeiten zeigen und dann die Eltern feststellen, das war ja bei mir auch so, es könnte ja vielleicht die Hochsensibilität sein. Also selbst wenn ich das Thema der Hochsensibilität hier einbringen würde, würden es wahrscheinlich viele Eltern gar nicht verstehen, weil sie den Leidensdruck noch gar nicht haben.
Ja, okay, das kann gut sein.
Ja.
Also Geburtsvorbereitungskurs finde ich ganz gut. Das hat auch meine Beziehung zu meiner Frau dann auch nicht abgelevelt, aber das war irgendwie so ein, das hat sich dann nochmal gefestigt und dann hat man so für sich selber so gemerkt, wie gut eine Beziehung eigentlich funktioniert. Ja. Wir hören ja schon, dass ihr zwei echt sweet zusammen seid. Ja. So. Und da ist jetzt die Frage, hat sich diese Beziehungsdynamik eigentlich nochmal geändert mit der Schwangerschaft?
Ja.
Du musst da nicht drauf antworten, wenn du nicht willst, aber das würde mich jetzt nochmal interessieren, ob sich das nochmal gerade im Hinblick auf deine Hochsensibilität nochmal wieder geändert. Mehr Verständnis, weniger Verständnis, ändert sich irgendwas, er fühlt es besser oder andersrum?
Sie ist noch tiefer geworden, also ich kann es gar nicht anders beschreiben. Sie ist noch verbindlicher geworden, sie ist noch tiefer geworden, weil man natürlich plötzlich feststellt, alles wird irgendwie gerade anders. Wir brauchen ein Kinderzimmer, wir brauchen ein Bett, wir brauchen hier, oh mein Gott, wie schaffen wir das alles? Und natürlich andere Befindlichkeiten da sind, aber auch man irgendwie mehr drüber lacht, oh Gott, scheiße, stell dir mal vor, also letztes Jahr Weihnachten, nächstes Jahr sitzen wir hier zu dritt, oh mein Gott, wo setzen wir die alle hin? Also man fängt irgendwie an, so den Film irgendwie weiterzuspinnen. Ja. Und ja, wie machen wir das dann mit dem Schlafen? Und ja, weil ich schlafe ja immer dann früh und du schläfst immer später. Also man kommt irgendwie so in ganz andere Gespräche rein. Und ich habe wirklich das Gefühl, diese Beziehung ist noch tiefer, noch krasser, noch verbindlicher geworden. Mhm. Also ich kann es gar nicht greifen, wann und wie und wo. Aber das ist irgendwie, wir sind noch mehr eine Einheit, wie wir davor sowieso schon waren.
Hat sich das auf deine Hochsensibilität ausgewirkt? Ja, auf jeden Fall,
ja.
Dass es dir mehr Entspannung gibt? Ja.
Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre in einer Beziehung, die nicht so sicher wäre und ich müsste mich nur um mich selber kümmern und noch gucken, wie kriege ich alles andere auf die Reihe und könnte nicht irgendwie drauf vertrauen, dass da einfach das da ist alles, dann würde ich mich, glaube ich, würde ich mir den ganzen Tag drüber Gedanken machen, wie schaffe ich das denn dann noch mit einem Kind, wenn ich schon mit meiner Partnerschaft irgendwie nicht so an einem Strang ziehe und im Reinen bin. Was ich aber wirklich oft in meinen Familien erlebe, dass wenn das Kind dann auf die Welt kommt, man dann sieht, wo sind die Probleme? Ich sage nicht, dass bei uns das nicht auch der Fall sein wird. Ich habe noch nie ein Kind gekriegt, von daher, ich kann dir nicht sagen, wie es ist, wenn beide irgendwie Schlafmangel haben. Ja, aber ich glaube wirklich, die Familien, die dann Kind und noch die Hochsensibilität mit Nachtschreck und dauerhaft schreien und sich überstrecken und nicht beruhigen lassen und man davon nicht weiß, dass es das gibt, das ist die völlige Katastrophe. Und ja, da bin ich jetzt natürlich in einer anderen Phase zu sagen, ich kann mich schon mal darauf vorbereiten. Es kann sein, dass mein Kind so ist, aber es muss nicht sein.
Ja, ich kann mich daran erinnern, dass wir beide zusammen, also wir sind nie hochsensibel, aber wir waren beide super sensibel, was also unsere Sensoren, was das Kind betraf, für unsere Beziehung waren so extrem fein eingestellt, dass die lag im Schlafzimmer und hat geschlafen und hat dann, und wir haben dann, also so nachts, du hast einem Husten gehört.
Ja.
Und das war, und bist sofort hingegangen. Die Eltern, mit die jetzt schon 3-4 Kinder haben oder 2, die lachen sich tot drüber. Aber das war auch, und dann hat man, und dann kommt ja dieses typische, dieser Stress, atmet sie noch? Das ist ja immer diese Frage. Das ist so ein kleines Würmchen, das da dann liegt und dann bist du einfach nur stolz, dass es alles da so gut funktioniert und dann hast du trotzdem, Marina, atmet sie noch?
Das ist völlig normal, weil du weißt nicht, was braucht sie, geht sie gut, du kannst ja nicht reingucken.
Aber das ist vielleicht ganz interessant, das könnten wir vielleicht mal überlegen, ob man das macht, wenn du so ein bisschen, wenn der Rhythm so läuft.
Ja.
Ob vielleicht nicht auch dein Mann dann hochsensible Züge hat.
Doch, auf jeden Fall. Also wenn es ums Kind dann, glaube ich, geht, ist er, also er ist ja sogar schon so, wenn ich nachts mich ja jetzt drehe und wende und dann komische Geräusche von mir gebe, weil es einfach wehtut, selbst da ist er schon wach. Also nicht zu 100%, aber er macht dann immer die Hand drüber oder geht's dir gut? Was sich jetzt auch schon vermehrt hat durch die Schwangerschaft. Ich glaube schon, dass es danach auch
schön.
Er wird es ja nie zugeben, aber ich glaube, das wird der Mädchenpapa überhaupt, der immer guckt, wie geht's allen und was brauchen meine Frauen zu Hause.
Ja, das ist auch ein schönes Gefühl. Also ich kann das ja auch bestätigen. Also wenn man das so ist, dann ist man so der, das hört sich jetzt doof an, aber man ist so der King.
Ja.
Immer, also eigentlich ist man nur der Knecht.
Trotzdem.
Weil man seine zwei Girls animieren, bespaßen und versorgen muss. Aber irgendwie fühlt man sich auch als, es hört sich jetzt sehr patriarchalisch an.
Nein, es ist so.
Aber man ist so der Chef im Haushalt.
Genau.
Meine Tochter, ich liebe es, wenn sie kommt, Papa, kannst du mir dies machen, kannst du mir das machen? Ja. Dann ist es vielleicht nur eine Dose aufmachen.
Aber ist egal.
Aber ich bin in dem Moment der
Papa ist die wichtigste Person, weil nur der Papa diese Dose aufmacht.
Ich hoffe,
aufkriegt.
Das bleibt auf ewig so.
Bestimmt, bestimmt.
Und wir sind jetzt schon bei dem Bereich so postpartal, also dass man danach, da kannst du jetzt noch nicht so viel sagen, aber vielleicht kannst du aus der Erfahrung sprechen, wie geht man dann um mit Menschen, die hochsensibel sind? Also was gibst du denen für Tipps danach?
Ganz, ganz wichtig. Zum einen, hol dir Hilfe und zwar hol dir schon bevor die Geburt ansteht, wisse, ich habe danach eine Mama, eine Freundin, einen Mann sowieso, die mir theoretisch aussehen. Also, dass du dir ein Sicherheitsnetz außenrum baust, weil das Kind kommt auf die Welt. Du bist vielleicht hochsensibel, das Kind ist hochsensibel, ihr kennt euch nicht. Du hast das Kind zwar 9 Monate mit dir rumgetragen, aber du weißt nicht, wie schläft's, wie trinkt's, wie ist es mit dem Stillen. Brauchst du ein Fläschchen, musst du abpumpen, ist bei dir alles in Ordnung. Also es ist wieder wie dieses schwarze Loch. Du fällst einfach rein und weißt nicht, was passiert. Und wenn Hochsensible hier keine Unterstützung haben, die sie einfordern, das Wichtigste ist einfordern und es auch zulassen, dann ist es, kann das die traumatischste, das traumatischste Erlebnis sein, was du in deinem Leben erleben kannst. Weil wenn du dir keine Unterstützung holst, du hast Kopfkino den ganzen Tag, du bist völlig überflutet von Emotionen, dein Kind schreit, du schreist, du heulst den ganzen Tag, das Kind heult den ganzen Tag. Und dir wirklich klar zu machen, okay, ich darf jemanden in Anführungsstrichen zur Last fallen, weil diese Phase geht vorbei. Ich habe so viele hochsensible Mamas, die dann einfach am Anfang, oh, ich kann doch jetzt nicht schon wieder da anrufen und sagen, kannst du mir bitte, doch, weil du sonst wahnsinnig wirst.
Ja.
Also wirklich dir klar zu machen, Emotionen sind völlig okay, lass alles raus, lass alles zu. Das ist am Anfang immer eine schwierige Phase, weil keiner weiß, wie funktioniert's. Hol dir die Unterstützung und mach wirklich langsam. Denn diese Wunde, die du da mit dir rumschleppst, ist nicht nur einfach so, ich habe mir meinen Finger geschnitten. Ja. Die Plazenta löst sich ab und es ist die riesengrößte Wunde, die du in dir rumschleppen kannst. Und wenn du da nicht langsam machst und dir Pausen gönnst und wirklich dem Papa oder der Oma oder wem auch immer sagst, kannst du bitte mal, dann zieht sich diese schwierige Phase immer weiter und immer weiter und immer weiter und das braucht kein Mensch.
Ja. Okay, das heißt also, in dieses dunkle Loch, wie du das gerade beschrieben hast, ein Netz zu spannen, damit man nicht hineinfällt oder beziehungsweise, dass man nicht zu tief fällt.
Und dir auch zu erlauben, dass du gerade keine Ahnung davon hast, was passiert.
Ja gut, das ist …
Dass du nicht den Anspruch haben musst, jetzt alles zu wissen oder alles planen zu können oder so, sondern wirklich am Anfang zu sagen, okay, ich hock hier und heul 3 Stunden, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht weshalb, aber es ist einfach so.
Ja.
Dass das einfach da sein darf.
Ja, das ist wichtig. Die haben das, also wenn, gerade wenn man im Hinblick auf diese große Unbekannte, ist es wichtig, weil man auch
wenn
jedes,
ich darüber nachdenke.
Jedes Buch, das man liest, ist zwar Hilfe, aber es kann ganz anders laufen. Ja. Das ist wichtig, das stimmt. Ja.
Es kann, also du kannst jedes Buch lesen, aber die Realität. Erlebst du vielleicht anders, vielleicht, und es kann, muss ja gar nicht irgendwie traumatisch sein mit was auch immer, sondern es kann ja auch eine völlig normale Geburt, aber allein schon die Hormone, die danach bei dir als Frau runterfallen.
Ja, die kicken schon richtig übel rein.
Das kann dich völlig fertig machen.
Ja, das stimmt.
Und da einfach nur zu wissen, es ist total okay. Du darfst noch mehr fühlen, wie du sowieso schon fühlst. Du darfst völlig fertig, völlig am Ende sein und sich dann zu sagen, das geht aber auch wieder vorbei.
Ja, das stimmt. Wenn du, das waren jetzt die Tipps so für die Mama, hast du noch Tipps für den nicht hochsensiblen Vater oder andersrum Oma, Opa, Freund, Bekannten, Freundin?
Naja, hier die Hilfe anzubieten. Der Mann ja sowieso, weil er eher da ist, je nachdem, wie die Elternzeit gestaltet ist. Und auch wirklich Dinge abzunehmen und sich nichts zu Herzen zu nehmen, was diese Frau vielleicht von sich gibt in dieser Phase. Und nicht alles auf die Goldwaage zu legen, denn Frauen in dieser Phase können entweder zur Furie werden oder zeigen Gesichter von sich, die sie davor vielleicht nicht gezeigt haben.
Ja.
Also wirklich zu sagen, okay, das ist eine spezielle Zeit. Ich nehme einfach nichts ernst oder böse, was meine Frau da von sich gibt. Und wirklich einfach da zu sein, die Hand zu halten, sie immer wieder zu fragen, brauchst du was? Sie in den Arm zu nehmen, sie emotional abzuholen, dass die Schwiegermama vielleicht einfach mal, bei mir wohnt sie jetzt im Haus, sie kann einfach unangemeldet vorbeikommen, sagen, brauchst du irgendwas?
Ja.
Aber vielleicht trotzdem sich vorher anzumelden und zu sagen, kann ich dir irgendwie was Gutes tun? Und da auch nicht böse sein, wenn die Frau es nicht gleich annimmt, sondern vielleicht noch ein schlechtes Gewissen hat, ich kann doch jetzt nicht schon wieder.
Ja.
Also einfach immer wieder da zu sein und das anzubieten.
Okay.
Und zu atmen.
Ja, okay. Ja, krass, ey. Also ich, tolle Reise, die da vor dir steht.
Ja.
Also es ist eine Reise, die ja jeden irgendwie betrifft, also der sich entscheidet, ein Kind zu bekommen.
Ja.
Und die ist auch richtig wild, also die geht so richtig zur Sache. Ich habe es dir vorhin gezeigt, meine Tochter hat sich gestern nochmal wieder selbst frisiert. Es endet also nie,
nee,
es gibt immer wieder was Neues.
Nie.
Und von daher würde ich jetzt einfach sagen, wir wären durch.
Mhm.
Und für all die, die noch mehr wissen wollen, ich wiederhole es nochmal, www.wunderkind-karlsruhe.de.
Mhm.
Du bist auf Instagram, du schreibst Bücher.
Ja.
Und bist viel unterwegs im hochsensiblen Bereich. Und wenn ihr was wissen möchtet, schreibt sie an, die Julia. Und über Instagram geht auch, gehe ich mal aus.
Oder hört in meinen Wunderkinder-Podcast, weil ich da ja auch schon in allen möglichen Schwangerschaft, Eltern, Papa, Mama, Kind, Schlafen, was auch immer.
Ja, da bist du ja auch, sollte man auch überall, wo es
ja,
bist
überall.
Überall.
Ja.
Auf den gängigen Plattformen, den Podcast von der Julia und informiert euch da über Hochsensibilität.
Mhm.
Und dann bedanke ich mich jetzt bei dir und ich schaue gerade auf dieses Einhorn, das hatte, die Julia hat hier so ein Einhorn stehen. Das ist genau dasselbe, was meine Tochter hat, glaube ich. Also es ist witzig.
Die Einhörner begleiten mich irgendwie mein ganzes Leben.
Und die werden jetzt auch noch, also irgendwann werden sie sich halt auch noch mal wieder, also die werden halt irgendwo immer auftauchen.
Ja.
Einhörner werden immer auftauchen.
Ja, ob ich will oder nicht.
So sieht's aus.
Oder ob mein Kind will oder nicht.
Ja, das wird, also ich habe viele Jungs und Mädchen, die da im Kindergarten rumrennen und Einhörner, mit Einhörnern spielen. Das ist nichts, das ist absolut genderneutral. Mhm. Und das nimmt gefühlt inflationär zu. Also, ich freue mich, davon zu hören. Danke nochmal.
Sehr gerne.
Dass du heute dir die Zeit genommen hast und über die Themen gesprochen hast. Und vor allem für diese emotionale Öffnung, auch dass du viel darüber gesprochen hast, wie es mit deinem Mann ist. Und das fand ich sehr schön. Vielen Dank.
Sehr gerne. Ich freue mich auf die nächste Folge.
Ach, da wird es sicher noch eine geben. Also, bis dann.
Ciao.